das Prinzip der Ehre. Es gibt viele gute Prinzipien in dieser Welt und auch im Reich Gottes, die eben Prinzipien sind, weil sie prinzipiell funktionieren. Ich mag diese Dinge, weil die funktionieren hier genauso wie in Afrika, in Amerika genauso wie in England, in Russland genauso wie in Japan. Prinzipien. Und eines der Prinzipien, um das es heute geht, ist das Prinzip der Ehre. Die Bibel sagt eine ganze Menge darüber, so dass ich nur ein paar Dinge herausgreifen kann und möchte, um das deutlich zu machen. Das letzte Mal las ich euch den Psalm 112, die ersten drei Verse vor, das möchte ich heute auch tun. Halleluja! Wohl dem, der den Herrn fürchtet, der große Freude hat an seinen Geboten. Sein Same wird gewaltig sein auf Erden. Das Geschlecht der Aufrichtigen wird gesegnet sein. Reichtum und Fülle ist in seinem Haus und seine Gerechtigkeit bleibt ewiglich bestehen. Dieser Vers hat mich vor ein paar Jahren ins Mark getroffen. Ich dachte, wow, Gott, das ist dein Ernst? Das ist dein Ernst für die, die den Herrn fürchten? Dann sollten wir öfters darüber sprechen. Weil wenn das die Voraussetzung ist, dann sollten wir wissen, was das meint, den Herrn zu fürchten. Viele haben sehr schräge Vorstellungen über dieses Bibelwort, das steht ja vielfach in der Heiligen Schrift, den Herrn zu fürchten, ist eine gute Sache. Aber was meint das? Was ist das überhaupt so ganz praktisch? Wie kann ich das tun? Das interessiert mich oft viel mehr als das Was, weil das Was haben wir alles im Kopf. Aber das Wie heißt die Umsetzung. Wie mache ich es denn? Wie mache ich es richtig? Und darum geht es auch heute. Ich habe auch heute wieder den guten A.W. Tozer hier zum Zitat. Er schrieb über die Furcht, über die Bibelstelle Sprüche 1, Vers 7, die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Ich muss euch warnen, A.W. Tozer ist so ähnlich wie John Bevere, das sind so Kopf- und Herzwascher. Also die sind nicht so zart und so vorsichtig, sondern die sind sehr klar und sehr deutlich. Ich mag das. Er schreibt, eine Wahrheit, die in der Schrift deutlich gelehrt wird, und sich in der persönlichen Erfahrung zahlloser heiliger Männer und Frauen aller Jahrhunderte bestätigt findet, kann man in dem folgenden religiösen Axiom zusammenfassen. Niemand kann die wahre Gnade Gottes kennen, der nicht zuvor die Furcht vor Gott erfahren hat. Schluck. Das erste Mal verkündet Gott seine Erlösungsabsichten einem Mann und einer Frau, die sich im tödlichen Schrecken vor der Gegenwart des Herrn verbergen. Das Gesetz Gottes wurde einem Mann gegeben, der mitten in Feuer und Rauch vor Furcht bebte und vor der Stimme des Donners und der göttlichen Posaune zitterte. Sogar die berühmte Ankündigung, Friede auf Erden und in den Menschen des Wohlgefallens, wurde Hirten zuteil, die sich fürchteten mit großer Furcht, wegen der überwältigenden Gegenwart der himmlischen Herrscher. Die Gegenwart des Göttlichen brachte immer Furcht über die Herzen sündiger Menschen. Einen Schrecken, der nichts mit der Furcht vor körperlichem Schaden zu tun hat. Ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendetwas bleibend Gutes von religiösen Aktivitäten kommen kann, die nicht in dieser kreatürlichen Furcht gewurzelt sind. Das Tier in uns ist sehr stark und überaus selbstsicher. Bevor es sich nicht geschlagen gibt, wird Gott sich dem Auge des Glaubens nicht zu erkennen geben. Es ist traurig, aber wahr. Die Liebe Gottes berührt ein fleischliches Herz überhaupt nicht. Wenn aber doch, dann reagiert es feindlich. Das Wissen um Gottes Liebe allein bestätigt uns nur in unserer Selbstgerechtigkeit. Ich habe euch ja gewarnt, es war deutlich. Ne? Der Psalm 128 ist auch deutlich. Da steht, wohl jedem, der den Herrn fürchtet, der in seinen Wegen wandelt, du wirst dich nähren von der Arbeit deiner Hände, wohl dir, du hast es gut. Das ist eine gute Sache, wenn Gott das sagt. Deine Frau ist wie ein fruchtbarer Weinstock im Inneren deines Hauses. Deine Kinder wie junge Ölbäume rings um deinen Tisch. Siehe, so wird der Mann gesegnet, der dem Herrn fürchtet. Der Herr segne dich aus Zion, dass du das Glück Jerusalem siehst alle Tage deines Lebens und siehst die Kinder deiner Kinder. Friede sei über Israel. Auch das ist sehr klar. Wir müssen beide Seiten kennen. Die eine, die uns in Frage stellt, und die andere, die uns das Ziel aufzeigt, auf das wir zusteuern sollten. Denn das Ziel der Furcht des Herrn ist nicht Strafe, Verdammnis oder Schwierigkeiten, sondern das Ziel der Furcht des Herrn ist gerade hier beschrieben. Und in diesem Text, allein in diesem Psalm 128, und das ist nicht die einzige Schriftstelle, die wir hier zu Rate ziehen können, sehen wir 4 Segnungen für alle, die den Herrn fürchten. Und ich mag keine einzige davon missen. Ich sehe sie alle 4 in meinem Leben, und zwar schon viele, viele Jahre. Aber die Furcht des Herrn ist für mich auch schon viele, viele Jahre ein wesentlicher Bestandteil meines Wertesystems und meines Glaubenssystems. Finanzielle Versorgung steht da tatsächlich drin. Du sollst von den Händen, von deinen eigenen Händen, von der Arbeit deiner Hände leben können. Leben, Zoe, gut leben. Es soll es gut gehen dabei. Du hast es gut, ist für mich einer der schönsten Sätze in der ganzen Bibel, wenn Gott das sagt, weißt du. Hast du das schon mal empfunden, dass Gott dir sagt, du hast es gut? Du hast es gut, ist eine Wertung, die dich über den Durchschnitt hebt. Woanders steht im Psalm 91, 1000 fallen zu deiner Seite, 10.000 zu deiner Rechten, dich trifft es nicht. Dem einen würde ich sagen, du hast es gut. Stimmt's? Den anderen würde ich das nicht sagen, weil, naja, es sind halt gefallen. Aber das sollen wir sein. Das ist der Platz, den Gott für uns hat. Den Platz in der Mitte. 1000, 10.000, du hast es gut. Was ist mit den anderen? Liebt Gott die nicht? Doch, doch. Aber schau mal, die Furcht des Herrn ist eine Entscheidung. Wie der Glaube an sich. Man kann sich dafür entscheiden und man kann sich nicht dafür entscheiden, das heißt dagegen. So einfach, so einfach. Fruchtbarer und erfolgreicher Ehepartner. Magst du das? Einen fruchtbaren? Wäre vielleicht in eurem Alter nicht mehr so alle, aber einen erfolgreichen Ehepartner. Und Frucht ist ja auch mehr als die Frucht des Fleisches, als Kinder zu kriegen. Frucht heißt viel, viel mehr. Ich mag das. Das ist eine fruchtbare Frau, aber in jederlei Hinsicht. Sie ist fruchtbar in allem, was sie tut. Sie packt Dinge an und sie wird erfolgreich sein damit. Das ist eine gute Sache. Das ist eine gute Sache. Und dann erfolgreiche Nachkommen. Ich meine, welcher Vater, welche Mutter wünscht sich nicht genau das? Habt ihr mal Eltern gesehen, die auf einer Veranstaltung waren, wo das Kind die Doktorwürde verliehen bekommen hat? Oder auch nur einen höheren Abschluss gemacht hat? Den Stolz, die sind viel stolzer als das Kind. Mein Sohn ist mein Sohn. Manchmal schon auf Vorführungen, ne? Wenn du so Schulvorführungen siehst und die sind ja oft grottenschlecht, aber du siehst dann da, die sind voll besetzt. Alle Eltern, Großeltern sitzen natürlich da. Oh, ist mein Kind. Der Baum, das ist mein Kind. Das ist in uns angelegt. Wir wollen stolz auf unser Kind sein. Und die Bibel sagt, ihr sollt es, weil ihr Grund dafür habt. Wer den Herrn fürchtet, hat erfolgreiche Nachkommen. Oder wie es in dem anderen Psalm eben hieß, 112, ja, euer Same wird mächtig sein auf Erden. Hast du je darüber nachgedacht, dass dein kleines oder größeres Kind mächtig sein soll, Macht haben soll, Einfluss? Nicht nur in deinem Dorf, weil es vielleicht in der Freiwilligen Feuerwehr einen guten Dienst tut, sondern vielleicht in ganz anderen Ebenen. Das eine ist nicht schlecht, aber wie viel besser ist es, wenn der Einfluss zunimmt? Ja? Kann Einfluss in der Freiwilligen Feuerwehr machen, das kann eine super Sache sein, dort Einfluss zu nehmen. Oder in irgendeinem anderen Verein. Aber stell dir vor, auf politischer Ebene oder als Firmenlenker irgendwo oder als Berater von Firmenlenkern oder als Geistlicher irgendwo, Einfluss. Das ist, was der Herr dir zusagt als gottesfürchtigen Mensch. Du siehst, es lohnt sich, diese Predigt gut zuzuhören. Und hinzuhören und zu schauen, wo stehst du da gerade? Vielleicht ist das alles Bestätigung und du sagst, hey, das ist genau, was ich bin. Oder du sagst, oh oh, ich fühle mich gerade ertappt, weil es kommen gleich auch noch ein paar strengere Sachen, die uns vielleicht einen Spiegel vor die Augen halten können. Aber auch dann, sei froh. Es ist nur eine Chance, es ist so eine Chance. Heute Morgen, ich check meine E-Mails heute, was ist, um 7 Uhr, und guck und stelle fest, dass 3 Urlaube auf mein Konto gebucht wurden, die ich nicht gebucht habe. Bei PayPal schon abgebucht, von dem Anbieter schon in Rechnung gestellt, Alle heute Morgen gebucht und abgebucht. Da fängt ein Tag gut an. Ne? So, wow, so viele Dollar und ich habe keine Ahnung, was das ist. Jemand hat offensichtlich meinen Account geknackt bei PayPal. Jetzt könnte man sagen, boah, wie furchtbar. Und ich sage, Halleluja. Offensichtlich war mein Passwort zu schwach. Also habe ich ein neues genommen. Und habe die anderen angeschrieben, dass sie bitte die Rückbuchung veranlassen sollen. Und im Glauben glaube ich auch, dass das alles gut wird. Aber weißt du, manchmal ist eine Krise eine Chance, Dinge zu entdecken, bevor man, die haben jetzt nur 1.000 Dollar für mich ausgegeben, ist nicht so schlimm, die hätten ja auch 10 oder 20.000 ausgeben können. Dann wäre der Schock ja noch größer, oder? So, das können sie jetzt nicht mehr, weil ich habe jetzt überall neue Passwörter. Viel schwieriger als vorher. Amen. Ja, man kann Dinge nutzen, oder? Man kann sich ärgern oder man kann sagen, ich vergebe sofort, wer auch immer das getan hat, wahrscheinlich irgendein Jugendlicher, der nicht mehr schlafen konnte heute Morgen. Und ja, früher hat man Fensterscheiben eingeschmissen von Glashäusern oder von nicht bis jetzt bewohnten Häusern. Heute hackt man halt mal einen Account. Das sind halt ja, Dinge, die verändern sich im Laufe der Generation. Wäre mir damals nicht eingefallen. Aber gut, Kreativität sucht immer einen Weg, wenn es keinen Göttlichen findet, auf einen anderen. Aber deswegen sind wir ja hier damit. Vielleicht hört dieser junge Mann gerade jetzt zu und fühlt sich ermutigt, die Furcht des Herrn näher zu betrachten und vielleicht ein paar Sachen zu verändern. Das letzte Mal haben wir uns mit drei Bereichen dieser Furcht des Herrn befasst. Das war einmal die Furcht des Herrn als Segensinstrument zu erkennen, die es nämlich ist. Es ist nicht in Manipulation oder Herrschaft, das hat Gott nicht nötig. Wisst ihr, wir denken manchmal an menschlichen, ja, der braucht jetzt irgendwie Kadavergehorsam und so. Wir brauchen manchmal Gehorsam, um dahin zu kommen, wo Gott uns haben will. Amen. Damit wir das bekommen können, was Gott für uns hat. Gott hat das nicht nötig, Gott hat längst alles. Dann haben wir uns die Herrlichkeit Gottes angeschaut, erinnert euch. Wir haben über die ewige Predigt des Universums gesprochen und all diese Dinge. Und wir haben uns fehlende Gottesfurcht angeschaut und dass diese tödlich sein kann und auch tödlich war in einigen Fällen deutlich. Wir haben Saul angeschaut, wir haben Ananias und Sapphira angeschaut und so weiter. Und heute schauen wir uns einige Hilfestellungen an. Gott erlaubt es uns, aus den Fehlern anderer zu lernen und sie selbst zu vermeiden. Eine der tollsten Dinge, die es weltweit gibt, ist es, aus den Fehlern anderer zu lernen. Die meisten halten sich nur damit auf, die Fehler anderer zu kritisieren. Aber sie ziehen für sich da keine Lehre. Wenn ich in der Furcht des Herrn lebe, weiß ich eins genau. Ich bin fähig, jeden Fehler und jede Sünde zu begehen aus meinem Fleisch. Ich bin nicht besser als irgendeiner. Aus mir, versteht ihr? In meinem Fleisch wohnen dieselbe Sünde und dieselben Schwächen, die andere Menschen zu furchtbaren Dingen bringen. Der Unterschied ist, Christus ist eingezogen und ich folge jetzt ihm nach und nicht mehr meinem Fleisch. Deswegen hat sich in meinem Fleisch Gott sei Dank einiges verändert die letzten 25 Jahre, aber es war ein Weg. Und ich werde mich hüten zu sagen, das könnte mir nie passieren. Hey, ich weiß, der einzige Unterschied zwischen mir und einem alkoholisierten Vergewaltiger oder sonst was ist Jesus. Also brauche ich mir nichts einbilden. Das ist auch ein Teil der Furcht des Herrn. Du bist demütig, du weißt genau, du brauchst dir nichts ans Heft. Hey, ich bin der tolle Superchrist und guck mal, was ich alles geschafft habe. Er ist schuld an allem Guten in meinem Leben. Und Leute, wenn ich die Aussage jemals verändere, schmeißt mich raus. Das meine ich ernst. Im Hebräer 5, Vers 7 steht, dieser hat in den Tagen seines Fleisches sowohl Bitten als auch Flehen mit lautem Rufen und Tränen dem dargebracht, der ihn aus dem Tod erretten konnte und ist auch erhört worden um seiner Gottesfurcht willen. Das ist nicht anders heute. Um deiner Gottesfurcht willen werden Gebete erhört, die andere Jahrzehnte vergeblich aussprechen. Weil die Haltung immer wichtiger ist als die Handlung. Ich habe das schon öfters hier gesagt. In unserer Familie wird Haltung bestraft oder belohnt, nicht Handlung. Die Haltung dahinter ist das, worum es geht. Die müssen wir verändern, damit sich die Handlung automatisch verändert. Und Gott sieht es genauso. Gott hat immer Schwerpunkt gelegt auf die Haltung. Er weiß, dass wir Fehler machen. David hat einen furchtbaren Fehler gemacht. Und er hat ihn nicht verdammt in die Hölle geschickt. Er hat sein bußfertiges Herz gesehen und hat ihm vergeben. Ich habe heute Morgen von Ahab gelesen, einer der übelsten, wisst ihr, der übelsten Typen. Ich meine, der hat Isabel geheiratet, allein das war eine Katastrophe. Die hat den Baalskult und die Mutter von Baal, Astarte, reingebracht ins Land und hat dann die ganzen Propheten Gottes ausgerottet. Ihr kennt die Geschichte. Und dann geht das bis zur Spitze. Elia taucht auf, 3 Jahre kein Wasser, kein Regen. Katastrophe fürs ganze Land. Und dann wird er nochmal geschickt, nachdem er dann... Er wollte seinen Gemüsegarten erweitern und das gehörte aber jemand anderem, der hatte da einen Weinberg, Naboth oder Najot hieß er. Und seine Frau Isabel hat das mitbekommen und die hat dann da was organisiert. So die Mächtigen der Stadt sollten ihn bitte schön anklagen und umbringen, obwohl er ja nichts getan hat. Alles das passierte. Und dann wurde Elisa geschickt zu dem König, zu ihm und sagte, übrigens, dir wird es ganz schlecht ergehen, weil du und alle deine Nachkommen, hat er ein furchtbares Bild gebraucht, es wurde immer genommen, wenn das höchste Form des Gerichts kam, die auf dem Feld sterben, die werden von Vögeln gefressen und in der Stadt, die werden von Hunden gefressen. Also es war nicht so das, was man sich vorstellte für sich und seine Kinder. Ne? Das Gegenteil eigentlich von dem hier. Ihr werdet ausgerottet, ihr wird nichts bleiben. Alles wird tot sein. Und der Ahab war ja ein großer König in diesem geteilten Israel. Und was tat er? Er nannte zwar Elisa seinen Feind, aber dann tat er Buße. Der nahm Sacktuch und Asche aufs Haupt und ging so durch die Stadt. Der war richtig getroffen. Seine Frau hat ja den Mist verzapft, zumindest den Jüngsten. Aber ich meine, er hat es dann auch genommen, ne, den Weinberg. Jetzt war er ja frei. Der Mann war ja tot, dem er gehört und der nicht verkaufen wollte. Und dann geht Elisa nach Hause und Gott begegnet ihm nochmal und sagte, Elisa, hast du nicht gesehen, wie Ahab reagiert hat? Er hat Buße getan. Geh zu ihm und sag ihm, all das wird zwar eintreffen, was ich gesagt habe, aber weil du Buße getan hast, erst nach deinem Tod. Du wirst ganz normal leben und sterben und danach. Du wirst nicht sehen, wie deine Kinder sterben. Ich, wow, das war Altes Testament, wisst ihr? Der hat die Furcht des Herrn gezeigt und Gott hat sofort reagiert. Selbst im Alten Testament, wo noch nicht diese Art von Buße und Vergebung möglich war, wie wir sie heute haben im Neuen Bund, hat mir sehr zum Nachdenken gegeben. Ich, wow, danke Herr. Gottes Furcht ist ein Gebetsbeschleuniger. Glaub mir, das viele Beten ist nicht alles. Viel Beten ist gut, aber in Gottes Furcht leben und viel Beten ist besser. Viel, viel besser. Ich kann mich ja anschauen in so einem Spiegel. Ne? Ah, und ich sehe mich und ich sehe, wow, coole Frisur und guck mal der Bart und schau die Krawatte, wie schön die aussieht. Und ich kann so begeistert von mir werden, dass mir gar nichts anderes mehr einfällt. Und es gibt Menschen, die leben so, wisst ihr so. So Selfie-Generation. Die machen dann ihre Kusslippen und wisst ihr, schau dir in Facebook die jungen Mädels an, die sehen irgendwie alle gleich aus. Ich denke manchmal, es ist immer meine Tochter, aber es ist gar nicht immer meine Tochter. Das ist so diese klassische heutige Geste, ne? Ja, aber mal ernst. Das ist die Generation, die immer in den Spiegel schaut. Ich meine, das hat jede Generation gemacht, nur die macht es auf eine andere Weise. Die hat noch eine Kamera dabei, wir hatten damals nur einen Spiegel. Ja? Wie auch immer. Ich kann in den Spiegel schauen und mich selbst sehen und begeistert von mir sein und mein Leben so zentriert aufbauen, dass es sich alles um mich dreht. Oder ich schaue in Gottes Spiegel und ich sehe ihn. Ich schaue auf ihn, nicht auf mich. Auf was schaue ich? Auf mich? Wow, wird langweilig mit der Zeit. Oder auf ihn. Hey, mein Herr, mein König, mein Gott, für dich lebe ich, für dich sterbe ich. Mein Leben gehört dir. Du bist schuld an allem Guten in meinem Leben. Dir verdanke ich alles, was ich bin und habe und je sein werde. Du bist mein Arzt, du bist mein Heiler, du bist mein Versorger, du bist mein bester Ratgeber. Du hast mir die beste deiner Töchter zur Frau gegeben. Die besten Schwiegereltern, die besten Eltern. Du bist so gut, Herr. Ich danke dir. Die beste Gemeinde, die ich führen darf, Herr. Danke, danke, danke. Und so könnte ich weitermachen, weil ich auf ihn gucke. Wisst ihr? Die auf mich gucke, kommen grausige Dinge raus. Selbstsucht, Egoismus, nichts, was Wert hat, nichts, was richtig wäre. Es ging daneben. Aber die Bedingungen dabei, wisst ihr, wenn ihr in diesem Spiegel Gott sehen wollt, ihr müsst nahe bei ihm sein. Es nutzt nichts, wenn der Spiegel am anderen Ende des Raumes klebt und ich mich sonst wo bewege. Ich muss ihm nahe sein. Gottes Furcht macht dann Sinn, wenn ich meinen König wirklich kenne, wenn ich mit ihm Zeit verbringe. Mit mir bin ich immer nah, wisst ihr? Das ist kein Problem. Das ist das Gefährliche dabei. Ich kann mir nah sein und Gott fern sein und kann mir einbilden, ich mache es ja doch richtig. Vielleicht hilft dieser Satz, das nochmal klarzustellen, was ich meine. Gottes Furcht bedeutet, Gott hat das Sagen bei allen Entscheidungen meines Lebens. Bei denen, wo ich gerne Gott ranlasse, weil ich eh keine Ahnung habe. Und genauso bei denen, wo ich scheinbar Spezialist bin und mein Spezialistentum mich in die größten Schwierigkeiten bringen könnte, wenn ich nicht auf ihn höre. Ich brauche ihn in allen Bereichen. Ich habe das rausgefunden, ich hoffe, du auch. Und wenn nicht, vielleicht vertraust du mir und probierst es erstmal so rum. Das spart dir manches Herzensleid. Schau dir Christen an, die es andersrum probiert haben. Du hast genug Beispiele, die dich davor warnen werden, das so zu tun. Bild dir nicht ein, dass du gut umgehst, wenn du als Mann bist mit anderen Frauen. Bild dir das nicht ein, dass du klarkommst, wenn du mit deiner Sekretärin mal zusammen Mittagessen gehst oder mit einer anderen Frau zusammen im Auto unterwegs bist und irgendwo hinfährst, vielleicht eine Firmenfahrt machst. Bild dir das nicht ein, dass du das schaffst. Nur weil du nie ein Problem mit sowas hattest. Die traurigen Fälle, die ich kenne, fingen alle so an. Mit Leuten, die nie ein Problem vorher damit hatten, die sich auch das nie vorgenommen hatten. Und doch kommen Dinge zustande durch Überheblichkeit. Oder sogar durch Verurteilung. Ja, also der Pastor, der hat die Ehe gebrochen. Wie furchtbar. Wie kann das ein Mann Gottes machen? Leute, ich habe gute Männer fallen sehen. Richtig gute Männer. Der Teufel ist ein Schweinehund. Und er schaut sich die Wege aus, die er kriegt. Und wenn wir nicht nah bei ihm bleiben, nicht wirklich nah, und das heißt manchmal auch Ratgeber haben, die ihn verkörpern, dein Zellleiter ist so jemand. Und es gibt Entscheidungen, vor denen solltest du mit so jemandem reden. Jemandem, der geistliche Autorität ausüben kann, der dir helfen kann, der dir einen Rat gibt. Du musst nicht tun, was er sagt, aber du solltest es dir anhören. Weil vielleicht kommt da etwas ins Spiel, was du übersehen hast. Und je näher wir uns selbst sind, desto weniger sehen wir, was um uns herum passiert. Ich sehe viele von euch jetzt gerade nicht, weil ich den Spiegel so nah vor meine Augen halte. Ich sehe mich ziemlich gut, aber euch ziemlich schlecht. Das ist die Situation, in der viele Christen sind und in der viele Christen scheitern. Wenn ich einen Abstand habe oder ich mit Leuten umgeben bin, die Abstand haben von mir in der gesunden Form und mir dann aus dem Abstand einen guten Rat geben können, weil sie das ganze Bild sehen und nicht nur den Teil, den ich so ständig vor Augen habe, das kann Leben retten. So, das war die Einleitung. Mein erster Punkt. Die Zeit des Wiederaufbaus. Es gibt in der Geschichte Israels einen Zeitabschnitt, der dem heutigen Zustand vieler Gemeinden ähnelt. Beachte, dass die historischen Ereignisse und Lektionen Israels Abbilder und Schatten zukünftiger Ereignisse der Gemeinden sind. Nach 70 Jahren babylonischer Gefangenschaft kehrten Juden in ihr viel geliebtes, verheißenes Land zurück. Die Zeit des Gerichts war vorbei. Die Wiederherstellung hatte begonnen. Es war nun an der Zeit, die Mauern und den Tempel wieder aufzubauen. Anfangs bewirkte die Phase des Wiederaufbaus Begeisterung und Hingabe. Es wurde hart gearbeitet. Man packte zu, man musste nicht lange fragen. Als dann die anfängliche Begeisterung abnahm, verloren die Menschen ihre Motivation. 16 Jahre später war der Tempelbau noch nicht abgeschlossen. Ihre persönlichen Angelegenheiten waren ihnen wichtiger geworden als die Wiederherstellung des Gotteshauses. Ihre Ehrfurcht war geschwunden und ihre eigenen Geschäfte beanspruchten sie sehr. Was in Gottes Augen wichtig und heilig war, nahm bei ihnen einen wesentlich geringeren Stellenwert ein. Um die Menschen aufzurütteln, ließ Gott einen Mann namens Haggai zum Propheten heranwachsen. Und dieser konfrontierte die Menschen mit der Frage, Haggai 1,4, ist es für euch selber an der Zeit, in euren getäfelten Häusern zu wohnen, während dieses Haus verödet daliegt? Die Israeliten hatten ihre Perspektive verloren. Ihre Aufmerksamkeit nicht mehr auf Gott, sondern auf sich selbst gerichtet. All die Dinge, die man so tut, all die Zeiten, die man braucht, für das Geschäft, für die Hobbys, für die Familie, nahmen das ganze Zeitbudget in Anspruch. Wenn dies passiert, flauen persönliche Leidenschaft und das Verlangen nach Gott ab. Der Götze Mammon ist hochgradig daran interessiert, deine ganze Aufmerksamkeit zu erhalten. Ich fand das Wort interessant, was Erika vorhin weitergab. Die Gefahr des Gesegnetseins. Könnte man jetzt eine Predigt draus machen. Wenn Gott mir gute Dinge gibt, kann mir das zum Schaden wirken, wenn ich damit falsch umgehe. Wenn ich meine Augen dann auf Geld richte und auf alles, was ich damit tun kann und noch mehr beschäftigt bin als sonst. Anstatt zu fragen, Gott, was soll ich denn damit tun? Was darf ich mir davon gönnen? Was darf ich anderen davon tun? Ganz andere Sichtweise. Durch diesen Propheten erklärte Gott den Grund für ihre Unzufriedenheit. Er sagte nämlich, ihr habt nach vielem ausgeschaut und siehe, es wurde wenig. Und brachtet ihr es heim, so blies ich hinein. Weshalb das? Spricht der Herr der Heerscharen. Wegen meines Hauses, das verödet daliegt, während ihr lauft, jeder für sein eigenes Haus. Deshalb hat um euretwillen der Himmel den Tau zurückgehalten und die Erde hat ihren Ertrag zurückgehalten. Der Regen war von ihrer Ernte zurückgehalten worden. Immer wenn wir mehr nach dem Segen als nach Gott streben, wird der Feind Recht in unserem Leben bekommen und wegnehmen oder verhindern, was wir von Gott her erhalten sollten. Unterscheidet sich unser Dilemma heute so sehr von dem damaligen? Auch wir leben in einer Zeit des Wiederaufbaus, denn die Bibel sagt uns, dass Jesus nicht zurückkehren wird, bevor nicht alles wiederhergestellt ist. Die Schrift verspricht uns, dass alles, was verloren gegangen ist, vor seiner Wiederkunft wiederhergestellt werden wird. Gott hat den natürlichen Tempel Israels wieder aufgebaut. Unser Tempel jedoch ist kein natürlicher, sondern ein Altar, der aus unserem Herzen gemacht ist. Dieser heilige Tempel wird repariert und nach göttlicher Ordnung noch einmal für seine Herrlichkeit wiederhergestellt. Wir alle sind oder sollten in diesem Prozess sein, der Wiederherstellung des inneren Tempels. Denn wir sind lebendige Steine, wir sind der Tempel heute. Wir haben keinen Stein, wir haben auch kein Bauprojekt, dass ich jetzt irgendwas sammeln müsste für irgendwas. Es geht um den inneren Tempel. Wenn der in Ordnung ist, wird das äußere Gebäude auch kein Problem sein, wisst ihr? Weil die Leidenschaft dann an der richtigen Stelle hängt. In dieser Zeit der Wiederherstellung sind auch wir versucht, mehr den Segen anzustreben und dabei unsere Bequemlichkeit und unser Wohlbefinden vorne anzustellen. Das ist eine Gefahr, die ich auch in meinem Leben gesehen habe. Ich sage, ja, ich muss aufpassen. Bequemlichkeit ist so eine Sache. Die fühlt sich manchmal gar nicht so schlecht an. Und ist auch manchmal völlig in Ordnung. Aber wenn der Lebensstil würde, dann wäre was kaputt gegangen. Wo ist die Leidenschaft? Wo ist das Feuer, von dem wir immer singen und reden, des Heiligen Geistes? Ohne das Feuer möchte ich nicht mehr leben. Dann Herr, hol mich heim. Ich will dieses Feuer. Und ich will es nicht ausgehen lassen, nur weil ich älter werde oder weil ich im Glauben gereift bin oder ein paar Jahrzehnte mit Gott gehe. Im Gegenteil, das Feuer sollte immer höher brennen. Die meisten von uns haben ihr Bestes dafür gegeben, ihre eigenen getäfelten Häuser zu bauen. Und das ist in Ordnung. Den größten Teil unserer Zeit investieren aber auch viele Christen in ihren persönlichen Erfolg, um Bequemlichkeit und Sicherheit zu genießen. Wo ist meine Ehre? Das ist mein zweiter Punkt. Das ist, was er fragt. Wo ist meine Ehre? Später prüfte Gott Israel noch einmal durch den letzten Propheten des Alten Testaments. Maleachi. Dieser lebte in demselben Jahrhundert dieser Wiederherstellungsperiode wie Haggai. Und dieser Maleachi, Maleachi 1, rief aus, ein Sohn soll seinen Vater ehren und ein Knecht seinen Herrn. Bin ich nun Vater, wo ist meine Ehre? Bin ich Herr, wo ist Furcht vor mir? Spricht der Herr der Heerscharen zu euch Priestern, die ihr meinen Namen verächtlich macht. Aber ihr fragt, womit haben wir deinen Namen verächtlich gemacht? Damit, dass ihr auf meinen Altar verunreinigtes Brot darbringt. Aber ihr fragt, womit haben wir dich verunreinigt? Damit, dass ihr sagt, der Tisch des Herrn ist verachtenswert. Und wenn ihr ein blindes Tier zum Opfer bringt, ist das nichts Böses. Und wenn ihr ein lahmes oder krankes darbringt, ist das auch nichts Böses? Bring es doch deinem Statthalter. Wird er Wohlgefallen an dir haben oder dich freundlich beachten? Spricht der Herr, der Herrscher. Verachten bedeutet nicht achten, nicht ehren, nicht für wert befinden. Und genau das wirft Gott Israel vor. Der Grund habt ihr gelesen. Die brachten nicht die fehlerlosen ersten Tiere, die gefordert waren vom Gesetz, sondern die brachten die Krüppel. So die eh keiner mehr brauchen konnte. So, komm her, wir müssen ein Opfer bringen. Komm, nimm das Letzte vom Stall hier. Das hat ein blindes Auge oder das hat ein Bein fehlen. Komm, das reicht gerade mal. Für den Herrn ist gut genug. Wir reden heute nicht über Zehnten, aber das wäre ein Anlass dafür zum Beispiel. Ja, gebe ich den Zehnten, wirklich den ersten Zehnten, die ersten 10% meines Einkommens? Ich darf darüber reden, weil meine Familie, wir tun das alle. Seit fast 3 Jahrzehnten. Mit allem, was wir bekommen, auch unsere Kinder, jeder. Das ist für uns Lebensstil. Wir haben herausgefunden, wenn wir das machen, geht es uns gut. Ich habe Leute beobachtet, die es nicht tun. Ich habe Leute beobachtet, die es tun. Ich habe den Unterschied gesehen, schon als junger Christ. Mir braucht keiner was erzählen. Ich kann euch das logisch nicht erklären. Außer geistig natürlich. Aber logisch, wenn man es weggibt, dass es dann mehr wird, kann ich euch nicht erklären. Aber ich weiß, dass es passiert. Und zwar nicht nur mit Geld. Leute, ich rede nicht von Geld. Ich rede von Dingen, die du mit Geld gar nicht kaufen kannst. Die Furcht des Herrn ist allumfassend in ihrem Segen. Da fehlt gar nichts. Eines will der Herr von mir, dass ich ihn liebe und ihm von Herzen gehorsam diene. Das ist der von Jesus selbst genannte Indikator für Gottes Liebe. Liebe mich, deinen Nächsten wie dich selbst. That's all. Da ist nichts hinzuzufügen. Ist nicht so schwierig, könnte man meinen. Es gibt 2 Dinge, durch die du Gott ehren kannst. Und die haben sich in all den Jahrtausenden nicht verändert. Zeit und Geld. Wobei Geld ja nichts anderes ist als umgewandelte Zeit, Kreativität und Energie deines Lebens. Das ist eigentlich auch Zeit, nur in einer anderen Währung. Zeit und Geld. Mit den Dingen können wir Gott ehren oder verunehren. Mit den Dingen ehren wir auch andere. Wenn du irgendjemanden ehrst, in der Regel hat das mit Zeit und Geld zu tun. Ich rede von Opfern. Von Opfern an Zeit, Mitarbeit, ja auch an Geld. Haben wir heute Morgen ja schon von Siegfried gehört. Immer wieder sind Mitarbeiter in der Gemeinde überlastet. Und das ist, soweit ich mich erinnern kann, immer so gewesen. Solange ich als Pastor diene, habe ich das erlebt. Hier in Biedenkopf in Hadamar. Immer. Es gab immer Mitarbeiter, die überlastet waren. Weil nur wenige ihre Zeit investieren, um die gewaltige Arbeitslast, die ein solcher Dienst erfordert, mitzutragen. Es ist nicht so, dass jetzt alle überlastet werden, Gott sei Dank nicht. Ich glaube, wir haben eine Gemeinde, die sehr gut aufgestellt ist und Mitarbeiter, die sehr engagiert sind. Und zwar nicht nur einige, sondern ich glaube, wir haben viele davon. Und doch weiß ich, ich glaube, Thomas oder jemand hat es neulich gesagt im Excel-Treffen, es ist noch Platz. Es ist noch Platz. Wir hätten noch eine Menge Platz. Und es gibt sogar Gemeindemitglieder, die keinen Dienst tun. Das ist eigentlich unmöglich laut unserer Satzung, aber wir sind keine versklavende Gemeinde. Wir wollen, dass Leute von der Haltung her richtig liegen. Wir wollen niemanden zu irgendwas zwingen, sondern wir sagen, hey, die Haltung ist wichtiger als die Handlung. Und wenn die Haltung nicht da ist, dann will ich auch keinen in der Handlung sehen, weil das ging schief. Aber die Haltung kann ich ändern, indem ich Entscheidungen treffe. Die erste Entscheidung ist, Herr, vergib mir. Du hast recht, ich habe die Familie betrogen. Ich bin nicht da, wo ich sein sollte. Ich weiß eigentlich, sollte ich hier oder könnte wenigstens hier und da mitarbeiten, aber ich gucke lieber zu. Ich habe ja so viele andere Dinge zu tun, Herr, du weißt. Hab kleine Kinder oder hab einen Beruf sehr aktiv oder pflege jemanden. Oder gibt so viele Gründe, wisst ihr? Es gibt immer Gründe. Jeder hat einen Grund. Aber es gibt keinen mehr, wenn du erkannt hast, dass er die Lösung für alles ist. Ich glaube, auch hier in der Gemeinde, wo so viele fleißige und hingegebene Männer und Frauen Dienst tun, hier können noch ein paar mehr aufs Spielfeld kommen. Runter von der Tribüne und aufs Spielfeld. Wo auch immer der Platz ist, es gibt so viele Orte, wo man mitdienen kann. Und ich freue mich immer, wenn wir neue Mitglieder aufnehmen und dann neue Leute in die Dienste hineinströmen. Und das ist so gut. Es ist so ein schönes Ding zu sehen, wie Leidenschaft auch gerade der Neuen die Alten wieder ansteckt und diese Dinge passieren. Das ist so gut. Ich lasse mich immer selbst wieder anstecken. Wenn ich junge Gläubige sehe, habe mit denen Kontakt. Ja, genau darum geht's. Darum ging es immer. Die Leidenschaft des Herrn, die Liebe des Herrn. Das ist doch, was er in den Offenbarungen so anmangelt. Er sagt, ihr habt die erste Liebe verloren. Eine Gemeinde, die über 30 Jahre alt ist, fast so alt wie wir heute. Oder wir sind fast so alt wie die. Hat die erste Liebe verloren, sonst hat sie eigentlich alles richtig gemacht. Aber das Motiv fehlte. Ohne Motiv kein Mörder, aber ohne Motiv auch kein Segner. Und Gott sucht motivierte Segner, die das Richtige tun, weil es richtig ist und weil sie entschieden sind, ihr Leben da einzusetzen, wofür es zählt. Doch zurück zum Text aus Malachi 1. Die Frage war ja, Ihr nennt mich Herr, aber wo erweist ihr mir Ehre und Ehrfurcht? Auf welche Weise wurde ihm Anerkennung vorenthalten? In dem Fall, in Maleachi 1, wurde ihm nur das Zweitbeste oder das Zehntbeste gegeben, während die Menschen das Beste für sich behielten. Gott bezeichnete die Handlung der Menschen als respekt- und ehrfurchtslos. Damit die Israeliten ihren Irrtum klarer erkannten, forderte Gott sie heraus. Er sagt ja, gebt eurem Statthalter, dem Chef, dem Vorgesetzten, der sich weit unter der Ebene des Königs des Universums befindet, das, was ihr mir gegeben habt. Ja, die hätten Schwierigkeiten bekommen, weil auch dort gab es einen Zehnten als Abgabe und verschiedene andere Steuern. Und wenn die so einen Mist da gebracht hätten, also die hätten schon was gehört. Das wäre nicht so einfach durchgegangen. Aber naja, Gott hat ja jetzt keine zwei Hände aus Fleisch und Blut gehabt, der dann direkt mal eins hätte watschen können. Also hat man den genommen. Der hatte ja scheinbar, also es war kein Glauben mehr da. Die haben gar nicht mehr mit Gott gerechnet in dieser Zeit. Gott war nur noch eine religiöse Figur. Würden die meisten für ihren Chef so hart arbeiten, wie sie es für Gott tun, würden sie schon nach ein paar Tagen gefeuert werden. Wir haben diesen Satz, ich habe in meinem Büro zwei wundervolle Sekretärinnen, die ein paar Stunden im Monat dort ehrenamtlich die Arbeiten machen, die anfallen. Und wir haben für uns alle die Entscheidung getroffen, jeder hier arbeitet, als ob er einen 10.000 Euro Lohn bekommt. Wir arbeiten nicht, weil wir ehrenamtlich sind, irgendeine geringere Qualität. Dann würde ich beiden sagen, bleib doch bitte daheim. Aber meine Heike, meine Katja, das sind so Leute, die geben alles. Und ich bin auch so jemand. Auch lange bevor ich angestellt wurde, war ich so jemand und werde es immer bleiben. Weil das ist entweder so oder gar nicht. Weil sonst stimmt die Motivation nicht. Verantwortung zu übernehmen ist auch ein Teil des Erwachsenseins. Und wenn Gott mir Verantwortung gibt, dann ist das eine Beförderung. So sehe ich das. Gott hat mir immer wieder Verantwortung gegeben. Ich war auch in der Regel immer der Jüngste, zumindest viele Jahre. Inzwischen ist das nicht mehr so. Aber das ist cool, wenn Gott dir Verantwortung gibt und du stehst dazu und du hältst es aus und machst auch Fehler, das gehört dazu. Aber du machst sie aus der richtigen Haltung, weißt du? Dann haust du mal voll in den Sack und haust mal daneben. Und dann kannst du dich aber auch genauso entschuldigen und sagen, vergib mir, das wollte ich nicht verletzen, ich war zu hart. Ich wollte es aber doch durchziehen für den Herrn. Und dabei habe ich ganz vergessen, dass du ja ein Mensch bist, wie ich auch. Und dass ich in einer falschen Tonlage mit dir geredet habe. Und das wollte ich eigentlich gar nicht, es tut mir leid. Ist nicht so schwer, das zu sagen, richtig? Wenn das Motiv stimmt. Wenn ich es nur mache, damit andere sehen, haha, guck mal, wie ich predigen kann. Oder guck mal, wie ich diesen Dienst leite. Da musst du eine Scheibe von abschneiden mit deinem popligen Dienst. Meine Zelle, schau mal, meine Zelle, die wächst seit 10 Jahren, jedes Jahr. Und guck deine, ha, zweimal zugemacht, wieder aufgemacht und gammelst da rum. Das meine ich. Ja, lass uns mal so reden. Es ist eine Haltung, das wird ja nicht so gesagt, weißt du? Aber es kann auch auf andere Weise vermittelt werden. Wenn ich für den Herrn tue, was ich für den Herrn tue, und zwar in der besten Weise, die ich weiß, werde ich eins tun, ich werde mich weiterbilden in dem Bereich, ich werde lernen, wie ich es besser machen kann, ja. Aber ich werde es zweitens immer so gut tun, wie ich es tun kann. Nicht so gut, wie du es tun kannst. Du kannst es vielleicht viel besser. Manche werden viel besser Pastor, vielleicht viel besser predigen. Ich kann es nur so gut, wie ich es tun kann. Und ich kann dafür sorgen, dass es besser wird. Das ist in meiner Hand. Und Gott weiß genau, wer von euch das tut und wer es nicht tut. Ich muss das nicht wissen. Ich bin ja nur Unterhirte hier. Er ist der Hirte. Für ihn machen wir das. Wenn du für mich irgendeinen Dienst machst, leg ihn heute noch nieder. Oder entscheide dich, für wen du den Dienst machst. Von mir bekommst du lang nicht das Lob, das du verdienst. Weil ich kriege viele Dinge gar nicht mit. Aber er sieht alles. Er sieht jeden verborgenen Dienst. Hier im XL-Treffen, da ehren wir immer ein paar Leute. Aber ich weiß, es ist nur eine Auswahl, die ermutigen soll, die zeigen soll, wir sehen auch einiges von dem, was ihr tut. Aber Gott sieht es vor allen Dingen. Er will euch ein Lob aussprechen. Und gleichzeitig jedem anderen, der nicht vorne war, genauso, als jeder verdient. Wo die Motivation stimmt. John Bevere schreibt in dem Buch, ich sehr, sehr empfehle, Die Furcht des Herrn, Folgendes. Schnallt euch an. Wir schaffen das, aber das muss gesagt sein. Schauen wir uns einmal an, sagt er, in welchem Maß wir Gott ehren. Wir kommen 10 Minuten zu spät zum Gottesdienst, setzen uns hin und schauen zu, ohne je einen Finger krumm zu machen oder mitzuhelfen. Dabei kritisieren wir die Leiterschaft und diejenigen, die sich einbringen. Wir beobachten mit Argusaugen, wie das Geld verwendet wird, ohne selbst den vollen Zehnten zu geben. Wegen des Mittagessens verlassen wir den Gottesdienst noch bevor er zu Ende ist. Wir gehen nur zu den üblichen Gottesdiensten und ärgern uns, wenn besondere Treffen stattfinden. Bei schlechtem Wetter bleiben wir zu Hause, um Unbequemlichkeiten zu vermeiden. Ist es zu Hause besonders schön, bleiben wir daheim, um es zu genießen. Läuft gerade unser Lieblingsprogramm im Fernsehen, verzichten wir auf den Gottesdienst, um es anzuschauen. Wie lange könnten wir mit einer solchen Einstellung unseren Arbeitsplatz behalten? Verwirrung ist Satans Werkzeug gegen Christen, wisst ihr das? Verwirrung meint, das Gute für schlecht und das Schlechte für gut zu halten. Dieses Verhalten ist nichts anderes als Ehrfurchtlosigkeit Gott gegenüber. Viele von uns sind dazu bereit, lang und hart zu arbeiten, um ihren Lebensstandard zu erhalten. Aber ärgern sich, wenn der Gottesdienst am Sonntag eine halbe Stunde länger dauert, als sie es für angemessen halten. Die Teilnahme an Gebetstreffen macht zu viel Mühe. Es entspricht der Tatsache, dass alles eine Belastung ist. Viele Väter nehmen sich nicht einmal Zeit für ihre Familie, für deren Versorgung sie so hart arbeiten. Sie schieben ihre Familie zur Seite und verteidigen sich, indem sie sagen, natürlich liebe ich euch. Seht ihr nicht, wie sehr ich mich für euch beschäftigt bin, um eure Versorgung sicherzustellen. Lasst mich jetzt in Ruhe, ich bin müde und habe keine Zeit für euch. Solche Sätze gibt es durchaus. Und wir meinen es ja richtig, wir Männer. Wir wollen ja alles geben, damit die Familie auch den zweiten Urlaub noch haben kann, dass das Auto wieder fit gemacht wird und so weiter. Gute Sachen, wenn wir nicht von der Seite vom Pferd fahren. Gott erklärt ihr Durcheinander, Haggai 1, 9 bis 10, eine Umschreibung davon. Ihr sucht viel, aber tatsächlich habt ihr wenig. Denn wenn ihr es nach Hause bringt, wird es weggeblasen. Warum? Sagt der Herr der Herrscher, weil mein Haus in Ruinen liegt, während jeder von euch mit seinen eigenen Angelegenheiten beschäftigt ist. Daher wird der Spätregen zurückgehalten und ist die Ernte nicht gekommen. Vor vielen Jahren las ich einmal einen Artikel in einer christlichen Zeitschrift, den habe ich euch hier mitgebracht. Er heißt, welch eine verdrehte Welt. Wenn ein junger Mann morgens um 4 Uhr aufsteht, um Zeitungen auszutragen, dann sagen die Leute, er sei jemand, der weiß, was er will. Wenn jedoch die Gemeinde diesen jungen Mann bitten würde, morgens um 4 Uhr aufzustehen, um einen Dienst für den Herrn zu tun, dann würden die Leute sagen, na, das wäre wirklich zu viel von dem Jungen verlangt. Wenn eine Frau 8 Stunden täglich von zu Hause weg ist und in einer Fabrik, im Büro oder im Garten arbeitet, dann heißt es, sie sei eine Frau voller Tatendrang. Wenn sie jedoch bereit ist, dieselbe Zeit für den Herrn einzusetzen, dann heißt es von ihr, und sie ist fanatisch, die Religion ist ihr zu Kopf gestiegen. Wenn sich jemand die Verpflichtung auferlegt, eine Zeit lang jede Woche 50 Euro beiseite zu legen, weil er sich davon etwas Schönes kaufen möchte, dann tut er dies ganz bereitwillig. Wenn jedoch jemand daraufhin angesprochen werden würde, den Zehnten für Gott zur Seite zu legen oder etwas mehr Geld in die Kollekte zu legen, dann würden die Menschen empört über den Prediger sprechen. Ja, wir leben wirklich in einer verdrehten Welt, in der die wichtigen Dinge zuletzt kommen und die unwichtigsten Dinge zuerst. Ich fasse zusammen. Wir haben über die Zeit des Wiederaufbaus gesprochen. Und wenn ich verschiedene Prediger, die ich die letzten Monate gehört und gesehen habe, richtig verstehe und auch mein eigenes Herz mich nicht betrügt, dann leben wir vor einer landes- oder sogar europaweiten Erweckung. Ich habe heute Morgen davon von David Hathaway gelesen, der das sehr klar gemacht hat. David Hathaway ist der größte Evangelist der letzten 100 Jahre in Europa. Niemand kam dem gleich. Niemand hat Europa so beeinflusst wie dieser Mann. Vor allem Osteuropa, ganz massiv. Ukraine, Kiew, Massenevangelisation, riesige Dinge. Estland, Lettland und so weiter. Bis hin nach Israel, wo er auch viel wirkt. Und der schrieb was Interessantes. Ich habe es heute Morgen gelesen. Dachte, wow, das ist cool. Er sagt, Gott hat ihm sehr klar gesagt, die Erweckung kommt. Und er hat eins gesagt. Die Leute für diese Erweckung sind bereits aufgestellt und haben alles, was sie brauchen, um Heilung und Wunder zu tun. Da dachte ich, wow Gott, so habe ich das noch gar nicht gesehen. Ich denke, da kommt noch mehr, aber du sagst, wir haben bereits, was wir brauchen. Dann könnte es doch daran liegen, dass wir es einfach noch nicht mutig genug einsetzen und dadurch nicht mitbekommen, was schon da ist. Stell dir vor, du wärst der nächste Heilungsevangelist von Hessen oder Rheinland-Pfalz. Und du wüsstest es gar nicht, weil du es nie probiert hast. Weil du immer feige warst, wenn es irgendwo eine Gelegenheit gab, Hände aufzulegen. Um mit jemandem zu beten, der Jesus noch nicht kennt. Einfach, damit er gesund wird. Raus aus der Falle. Wie schön war das am Sonntag, oder? War schön. Irre es nicht, wir hatten alleine mit zwei, und Sigmund noch, wir hatten mit zwei Damen gebetet und die haben hinterher Zeugnis gegeben, dass ihre Gelenkschmerzen weg waren. Eine konnte die Treppe kaum hochgehen und die ist dann einmal die drei Stockwerke runter und rauf gesprintet und war so begeistert, dass ihre Gelenke wieder funktionieren. Hätten wir nicht gebetet, wüssten wir gar nicht, was alles möglich ist, was alles geht. Wir haben dann über die Frage, wo ist meine Ehre, gesprochen. Die Frage, die Gott stellt. Und haben uns gefragt als Drittes, wie wir Gott ehren. Und da kamen ja ein paar Negativbeispiele. Das kann einen ja jetzt gerade traurig machen. Das heißt ja nicht, dass es bei uns so ist. Es heißt aber, dass es in unserem Herzen hierfür Ansätze geben könnte, die wir vielleicht nicht sehen wollen, weil wir eben auf die falsche Seite des Spiegels uns konzentrieren. Ah nee, es sieht gut aus. Ne? Also ich von so gucke, nicht mal ein Unterkinn zu sehen. Schau mal, das so ist so, ja. Und dann gucke ich von hier, okay, sieht doch anders aus. Welchen Blickwinkel nehmen wir ein? Wie ehren wir Gott? Wie ist unser Motiv? Malachi und Haggai waren wahre Propheten. Ihre starken prophetischen Worte brachten Veränderungen in die Herzen Israels. Israel hörte diese Worte und gehorchte der Stimme des Herrn ihres Gottes und auf die Worte des Propheten Haggai, weil der Herr ihr Gott ihn gesandt hatte und das Volk fürchtete sich vor dem Herrn. Hier gab es eine Erweckungszeit, die leider zu Maleachis Zeiten schon wieder endete, sodass er wieder erinnern musste an das, was Haggai vorher auch gesagt hat. Leute, ihr seid wieder runtergefallen vom Pferdchen. Ihr habt so gut angefangen. Ihr habt Dinge wieder in Ordnung gebracht. Der Tempel steht. Aber schaut mal, eure Motive sind wieder abgerutscht. Ihr kümmert euch wieder nur um euch selbst. So, als ob ihr gar keinen Vater hättet. Wisst ihr, das ist ein vaterloser Geist, den ich bei vielen Christen sehe. Die haben Angst, dass ihre Versorgung, ihre Rente, alles nicht reicht. Es ist ein Waisengeist, wisst ihr, der da manchmal um sich greift. Aber ich habe doch einen Vater. Nicht nur einen irdischen, ich habe einen himmlischen Vater, der doch dann da sein wird, wenn mein irdischer nicht mehr hier ist. Und der für mich sorgt. Der mich aufrichtig liebt. Und der alle Fähigkeiten und Möglichkeiten hat, mich überall rauszuholen, wo ich reingeraten kann. Solange ich mich nur an ihn hänge, wisst ihr. Wenn ich an ihm nicht mehr hänge, ist eine gefährliche Sache, weil dann kann mir Papa auch nicht mehr helfen. Weil er hilft mir nie gegen meinen Willen. Das ist er nicht. Er ist kein Manipulator. Er ist Vater. Und gute Väter lassen Konsequenzen zu, zeigen aber auch den Weg daraus und helfen, sobald sie sehen, da geht jemand die richtige Richtung mit allem, was sie haben. Ehrfurcht war wiederhergestellt. Jetzt lag das Augenmerk auf dem Tempel. Ihre persönlichen Interessen waren zweitrangig in dieser Erweckungszeit. Und wenn wir Gott fürchten, dann werden wir immer seine Interessen und Wünsche über unsere eigenen stellen. Dann wird es keine Sätze geben wie Gott, das würde ich nie tun. Dann, Gott, was immer du willst. Ich würde es mir nicht aussuchen, aber Herr, okay, wenn du willst, dann wird das gut. Dann gehe ich aufs Wasser. Ruf mich nur und ich bin dabei. Und das sind die mutigen Entscheidungen, weil man weiß ja nie so genau, was kommt. Aber ich habe auch herausgefunden, dass Gott uns durch unseren inneren Frieden leitet und dass er uns in der Regel große Freude an den Dingen gibt, die er uns zu tun gibt. Ich habe selten jemand gehört, der gesagt hat, oh, das ist der Herr, mir jetzt so ein furchtbares Los und ich bin so verzweifelt, seitdem ich den Willen des Herrn tue. Ich erinnere mich an niemanden, der das je zu mir gesagt hätte, ehrlich nicht. Aber stattdessen, boah, seit ich meine Berufung erkannt habe, seit ich das getan habe, obwohl ich genau wusste, ich schaffe es nicht. Hey, das ist so cool, mit Gott unterwegs zu sein. Er gleicht wirklich meinen Mangel aus. Er gibt mir Fähigkeiten, die ich nie hatte und nie brauchte. Aber jetzt, wo ich tue, was er sagt, stellen die sich ein. Ich bekomme auf einmal die Geistesgabe X oder Y und kann Dinge tun. Wow, das Leben macht Spaß mit Gott. Ich glaube das von Herzen. Ich kenne das eigentlich nur so. Ich habe jetzt nur ein paar 20 Jahre, aber ich würde das, glaube ich, auch nach ein paar 50 oder ein paar 60 Jahren noch sagen. Halleluja. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und alles andere wird euch zufallen. Stellt euch das lustige Bild vor. Ich bin jemand, der von ganzem Herzen nach Gottes Reich trachtet. Und jetzt passiert's. Alles fällt hier runter, überall. Die ganze Bühne fällt. Da fällt Geld, da fällt Gesundheit, da fallen verschiedene Gegenstände, die ich gerne hätte. Es fällt. Wow, Gott, gut hier zu sein. Aber wäre ich da, außerhalb des Trachtens nach seinem Königreich, würde ich nichts von dem sehen. Die Dinge würden irgendwo runterfallen, aber nicht in meinem Leben. Wisst ihr? Das ist, was die Bibelstelle sagt. Wir stellen uns das manchmal zu geistig vor, aber genau darum ging es. Vorher, Matthäus 6, hat Gott klargemacht, dass es um Kleidung, um Wohnung, um Nahrung ging. Um alles, was wir brauchen. Und Gott sagt, wenn du zuerst nach ihm trachtest, alles fällt dir zu. Es ist die Art von Zufall, die ich als Christ in meinem Leben erwarte. Es fällt zu. Zufall. Die andere Art von Zufall ist nicht Bestandteil meines Glaubenssystems und nicht dem, was ich aus der Bibel sehe. Ich glaube, Gott hat etwas Großes vor mit unserer Stadt und mit unserem Landkreis. Ich glaube, dass die Herrlichkeit des Herrn, die wir angefangen haben zu schmecken, denkt an die Heilungszeugnisse heute Morgen, waren die nicht schön? War das nicht schön? Eine Frau, Gebärmutterhalskrebs, ein Gebet von einer Frau, die Glauben hat und die Sache ist erledigt? Ich meine, wenn das jetzt das erste und einzige Mal wäre, wo wir sowas hören, könnten wir schon begeistert sein. Aber wie viele dieser Zeugnisse haben wir schon gehört? Und ich habe den Eindruck, die nehmen zu. Amen. Stell dir vor, du bist der Nächste, der so ein Zeugnis gibt, von irgendjemandem, mit dem du gebetet hast. Oh, ich erwarte viel mehr davon. Bist du bereit, wirklich bereit, diesem Gott von Herzen zu dienen, mit allem, was du hast? Das ist die schwierigste Frage heute. Aber ich möchte euch noch eine Bibelstelle mitgeben. Vielleicht hilft die bei dieser Entscheidung. Psalm 61 ist eine der schönsten Bibelstellen für jeden, der den Herrn fürchtet, weil die ist für dich geschrieben. David hatte geschrieben in der Zeit, nachdem er furchtbare Verfolgung erlebt hat. Er wurde verfolgt von Saul, von Absalom, von seinen eigenen 600 Leuten sogar zur Zeit. Und er schreibt, was er erlebt hat in diesen katastrophalen Situationen. Die waren lebensgefährlich. Er schreibt, denn du, zu Gott, du bist meine Zuflucht geworden. Ein starker Turm vor dem Feind. Lass mich ewiglich wohnen in deinem Zelt, mich bergen im Schatten deiner Flügel. Denn du, o Gott, hast auf meine Gelübde gehört, Klammer auf, meine Haltung ernst genommen, Klammer zu. Du hast mir das Erbteil derer gegeben, die deinen Namen fürchten. Da ist ein Erbteil für die, die den Herrn fürchten. Und das werden viele Christen in ihrem Leben nie zu sehen bekommen, weil sie diese Furcht des Herrn nie nehmen. Das ist viel zu unbequem, viel zu risikoreich, viel zu unkontrollierbar. Und das ist es. Ich kann den Herrn nicht kontrollieren. Ich will es auch gar nicht. Er soll mich kontrollieren, wenn es geht. Das wäre mir viel lieber. Aber das macht er in der Form auch nicht, dass es eben eine Manipulation wäre. Er macht Angebote und er führt mich, wie ein Vater einen erwachsenen Sohn führt. So ist er. Er gibt Vorschläge, er zeigt mir eine Richtung, sagt, geht das, dann geht es dir gut. Gehe ich die andere Wege, sagt, es tut mir echt leid. Ich liebe dich trotzdem. Ich warte, bis du wieder zurückkommst. Kennt ihr das? Manchmal haben wir da so eine Kurve gefahren. Ne? So, manchmal von Monaten oder Jahren und kommen wieder zurück an denselben Punkt und wissen genau, Mist, hier war ich schon mal. Da hätte ich auch gerade ne, die Richtung gehen können. Aber unser Fleisch oder, wie sagt der Thomas immer, mein Bock, der innere Bock, ne, den man so hat, der gegengeht. Ich habe jetzt ein Video gesehen, das hätte ich euch auch zeigen können. Es ging um ein junges Nashorn. Das junge Nashorn wuchs auf in so einer Betreuungsstation mit Ziegen oder mit Lämmern zusammen. Und diese Zieglein, die hüpfen ja so. Ne? Und das Nashorn hat es genauso gemacht. Ich habe das Video gesehen, ich dachte, ich sehe das, es hüpft genau wie ein Zieglein. Und es ist groß geworden mit Ziegen. Es hat keine Ahnung, wie ein Nashorn, wie würdig und stark ein Nashorn geht. Ne? Es hüpfte da in der Gegend rum und hüpfte und hüpfte und war so niedlich anzusehen. Es hatte keine Ahnung von seinem Hörnchen und von der Kraft, die es in den Beinen hat und all das. So sind manchmal Christen, weißt du, wir wachsen dann mit irgendwelchen Lämmchen auf und denken, wir wären Lämmer. Das Bild mit den Adler und Hühnern kennt ihr ja sicher auch. Der Adler, der im Hühnerkäfig groß wird und keine Ahnung hat, dass er fliegen kann. Lasst uns da rausgehen. Das Erbteil derer, die Gott fürchten, nach dieser Bibelstelle, ist wundervoll. Wir haben uns anfangs die vier Segnungen angeschaut, die im Psalm 128 stehen. Erinnert euch, finanzielle Versorgung, du hast es gut, deine Frau wird fruchtbar und erfolgreich sein und deine Kinder werden gesegnet oder einflussreich sein. Um ein Erbe zu erhalten, muss man Erbberechtigter sein. Das bedeutet im Reich Gottes, man muss Teil der Familie Gottes sein. Damit geht alles los. Und das möchte ich jetzt gerne tun. Ich möchte euch bitten, aufzustehen, weil das ist der Anfang von allem. Viele von euch haben diese Entscheidung für sich längst getroffen, sind Kinder Gottes, lebt mit ihm. Aber für den Fall, dass noch jemand hier ist und du sagst, also, so klar habe ich das nie formuliert. Ich habe nie gesagt, Gott, vergib mir meine Schuld. Und ich möchte von heute an dir nachfolgen, Jesus Christus, bis zu meinem letzten Atemzug. Und wer das jetzt möchte, hebt eine Hand zum Herrn, auch wenn ihr das wiederholt machen wollt. Hebt die Hand und sprich mir nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Schuld am Kreuz gestorben bist. Bitte vergib meine Lebensschuld. Mach mich rein davon. Von heute an bist du mein Chef. Bist du mein Vater. Dir will ich nachfolgen. Von jetzt an bis zu meinem letzten Atemzug. Und dann in Ewigkeit. Amen. Amen. Darf ich fragen, ist jemand, der da dieses Gebet heute für sich zum ersten Mal ganz bewusst gebetet hat? Heb mal eine Hand. Ist da jemand, der sagt, das ist heute das erste Mal klar und deutlich gewesen? Ich sehe keine Hand. Preis sei Gott. Dann seid ihr alle schon dabei oder auf dem Weg dahin, ehrlich zu werden. Jetzt haben wir eine zweite Gebetszeit. Und zwar, nimm dir jetzt ein paar Minuten Zeit. Ich möchte, dass ihr jetzt den Liedtext bitte verteilt. Erlaube dem Heiligen Geist jetzt, falls es noch nicht geschehen ist, dich von Dingen zu überführen, wo du die Furcht des Herrn nicht ernst genommen hast. Kehre um von alten Haltungen, darum geht es immer wieder, Haltung, 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 von Einstellungen und von Überzeugungen, die dem Wort Gottes entgegenstehen. Demütige dich vor Gott und wo nötig auch vor Menschen und bringe die Dinge in Ordnung. Nutze die Zeit, während ich euch hier einen Musikgenuss liefere, den es so auf DVD eigentlich gar nicht gibt. Ich habe das von VHS auf DVD hergestellt und ein bisschen verbessert. Und es ist ein älteres Video von Darlene Check, der ehemaligen Lobpreisleiterin von Hillsong Australien. Es ist für mich immer noch eines der allerschönsten Lieder. Es heißt Shadows oder Shadow of Your Wings. Es geht genau um diesen Psalm 61. Sie beschreibt es dort. Sie hat eigentlich fast keine anderen Worte, als die, die im Psalm stehen. Ich habe sie euch nochmal abgeschrieben und übersetzt, sodass ihr lesen könnt, worum es da geht. Aber der Text ist sehr einfach. Es geht darum, sich zu bergen und ihn als den Schutz und Versorger zu erleben, der er ist. Und alles, was dem entgegensteht, ist, wenn wir die Furcht des Herrn für unser Leben ablehnen. Wenn wir uns dagegen entscheiden. So, was du heute tun kannst, ist dich Gott neu weihen. Ihm zu danken, dass er dir immer Zuflucht gibt unter dem Schatten seiner Flügel. Und umzukehren, wo du nicht in der Furcht des Herrn gelebt hast. So, ich bitte, das Lied jetzt abzuspielen. Und während das Lied spielt, hier auf Leinwand, ist das Kreuz und diese ganze Bereiche vorne frei. Für jeden, der reagieren möchte, nimm den Platz, nimm den Ort, sprich mit deinem Herrn, bring es in Ordnung. Lass Müll hier am Kreuz liegen, leg es hier ab. Und nimm die Freiheit der Kinder Gottes mit und die Furcht des Herrn, die dir all die Dinge auch zugänglich macht, die Gott für dich hat. Halleluja. Also das Lied fängt an und in diesem Moment startet der Altarruf. Nehmt ihn in Anspruch. Danke, Herr.
Liebe Hörerin, lieber Hörer. Mein Name ist Bernd C. Trümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Aufnahme anzuhören. Möglicherweise sind Sie überrascht über die Art, wie hier über Gott gesprochen wird, und Sie fragen sich, ob es wirklich möglich ist, Jesus heute persönlich zu begegnen. Jesus Christus ist real. Tatsächlich ist unser Verstand nicht fähig, diesen wunderbaren Gott der Bibel ganz zu erfassen. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns nur auf eine einzige Weise Gott nähern können. Durch Glauben. Jesus machte uns anhand des weltbekannten Senfkornbeispiels deutlich, dass wir nicht überfordert sein würden, genug Glauben aufzubringen, um ihm zu begegnen. Niemand wird Nachfolger Jesu Christi, nichts anderes bedeutet das Wort Christ, ohne Jesus als Herrn über sein Leben anzunehmen. Die Voraussetzungen sind für viele fast zu leicht. Wenn sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für ihre Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen von den Toten auferstand, erfüllen sie bereits die Hälfte der Voraussetzungen. Die andere Hälfte ist ihr Wunsch, von ihrem bisherigen Lebensstil umzukehren und von nun an Jesus Christus die uneingeschränkte Herrschaft über ihr Leben zu geben. Die Folgen werden sie erstaunen. Plötzlich sind sie nie mehr allein. Jesus Christus hat ihnen versprochen, immer und überall bei ihnen zu sein. Er ist von dann ab ihr Helfer. Er hört ihnen zu, er tröstet sie und er hilft ihnen aus jeder Krise ihres Lebens. Außerdem haben sie auf einmal überall Geschwister. Warum? Nun, viele Menschen auf der ganzen Welt, in den verschiedensten Kirchen und Gemeinden, sind bekennende Christen. Sie haben nun denselben Vater wie diese und sind folglich verwandt. Vielleicht leben sie in Limburg oder Umgebung. Nun, dann haben sie die Gelegenheit, viele interessante Menschen kennenzulernen, die zwar sehr unterschiedlich sind, aber alle die Liebe Gottes in ihrem Herzen wohnen haben. Und das werden sie spüren. Der Start in ein Leben mit Jesus Christus ist nicht schwer oder kompliziert. Ich werde anschließend ein einfaches Gebet sprechen, das Sie von ganzem Herzen nachsprechen können. Tun Sie das, verspreche ich Ihnen, dass Jesus noch heute in Ihr Herz einziehen wird und Sie nie mehr dieselbe oder derselbe sein werden. Beten Sie dieses Gebet und machen Sie ganze Sache mit Gott. Sprechen Sie mir bitte nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Fehler und mein Versagen am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und nun zur Rechten des Vaters sitzt. Ich habe viele Fehler gemacht, Menschen verletzt und mein Leben an deinem Willen vorbeigelebt. Bitte vergib mir und hilf mir, in deinen vollkommenen Plan für mein Leben hineinzufinden. Du sollst von nun an der Herr meines Lebens sein. Ich danke dir, dass ich jetzt neues Leben empfangen habe. Und ein Kind Gottes geworden bin. Amen. Wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet haben, sind Sie jetzt ein Kind Gottes geworden. Gott selbst wird Ihrem Geist bestätigen, dass Sie nun Gottes Tochter, Gottes Sohn sind und ewiges Leben haben. Hier noch ein paar wichtige Tipps, damit Sie in Ihrer Beziehung zu Gott schnell wachsen und ein erfolgreiches Leben führen können. Tipp 1. Suchen Sie sich eine Gemeinde, in der das volle Evangelium gepredigt wird. Und gehen Sie regelmäßig in die angebotenen Veranstaltungen. Am besten Sie besuchen dort einen Glaubensgrundkurs, um die Fundamente des Glaubens kennenzulernen. Wenn Sie im Landkreis Limburg-Weilburg oder Umgebung wohnen, kommen Sie doch gerne zum Christuszentrum Limburg. Wir bieten solch einen Glaubensgrundkurs 1 bis 2 Mal im Jahr an. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei und völlig unverbindlich. Ein weiteres Highlight des Christuszentrums, das wie kaum etwas anderes Ihr geistiges Leben bereichern wird, ist das spezielle Begegnung mit Gott Wochenende, das wir regelmäßig anbieten. Hier können Sie in einer sehr intensiven Zeit mit Gott sein aktives Handeln an sich selbst erleben und Gott so nahe kommen, wie das im Alltag nur sehr selten geschieht. Informationen hierzu senden wir Ihnen gerne zu. Tipp 2. Lesen Sie jeden Tag in der Bibel. Die Heilige Schrift ist das geschriebene, durch den Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Es ist die perfekte Anleitung für Ihr Leben. Immer bevor Sie darin lesen, sollten Sie Gott bitten, Ihnen die Schriftstellen aufzuschließen, die Ihnen in der jetzigen Situation helfen können. Beginnen Sie damit im Neuen Testament, dem zweiten Teil der Bibel, zu lesen. Dort geht es um Jesus Christus. Sie werden ermutigt und auferbaut. Gerne senden wir Ihnen kostenfrei einen Bibelleseplan zu. Tipp 3. Sprechen Sie mit Gott im Gebet, um ihn besser kennenzulernen. Reden mit Gott ist nicht nur ein einseitiges Abladen Ihrer Probleme. Gott wird Ihnen auch antworten. Er hat fest versprochen, dass er unsere Gebete, wenn wir sie im Glauben vor ihn bringen, auch beantworten wird. Er redet auf unterschiedliche Weise. Manchmal spricht er direkt zu mir in meinen Gedanken. Oft tut er es aber durch sein Wort, die Bibel, oder durch andere Christen. Seien Sie gespannt und rechnen Sie fest damit, dass Gott sich Ihnen offenbaren wird. Mein Hauptziel und das aller meiner Mitarbeiter ist es, Menschen mit dem lebendigen Gott bekannt zu machen. Wenn Sie Jesus durch diesen Dienst kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir einen Brief. Dann bitte an Pastor Bernd C. Trümper, Schulstraße 5 in 65558 Heistenbach. Oder Sie schicken mir ein Fax an die 06432 98174. Oder eine E-Mail an info@cclm.de. Alles kleingeschrieben. Ich verspreche Ihnen, ich werde meine Freude über Ihre Entscheidung für Jesus mit vielen anderen Christen teilen. In der Bibel steht, dass die Engel im Himmel feiern für jeden einzelnen Menschen, der zu Gott findet. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum, dem alten Limburger Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2. Wie auch immer, ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis. Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, schauen Sie doch einmal auf unsere Website vorbei. Unter www.cclm.de finden Sie zahlreiche interessante Informationen und Fotos zu unseren Veranstaltungen. Besonders der Downloadbereich mit Predigten im MP3-Format zum kostenfreien Download ist vielerorts ein Geheimtipp. Kopieren und auf CD brennen ist ausdrücklich erlaubt. Also schauen Sie mal vorbei unter www.cclm.de. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen, Ihr Bernd C. Trümper.